Herzliches Willkommen zum Frauengesundheitspodcast von Generation Pille. Mein Name ist Christina Fischer und ich helfe dir, die wirklich entscheidenden Faktoren der Hormongesundheit zu verstehen und auch in deinem Alltag anzuwenden. Und das Ganze auf ganzheitlicher und integrativer Weise. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen im Podcast von Generation Pille. Und ich bin heute und im Moment bin ich gut im Flow mit meinen Interviewgästen. Ich liebe das ja tatsächlich, nicht alleine hier zu sein und heute tatsächlich mit der nächsten Freundin. Aber das ist tatsächlich jetzt nicht spontan entstanden, sondern schon vor 2-3 Monaten. Und zwar habe ich Vicky hier. Vicky und ich sind ja zum einen befreundet, aber auch tatsächlich Kolleginnen, weil sie eben auch Coach ist. Und von daher habe ich gedacht, es ist cool, sie einzuladen. Und wir werden heute ein bisschen über das Thema Schwangerschaft, Unfruchtbarkeit, Kinderwunsch, all diese Themen sprechen, die ja durchaus auch mit sehr viel Pain verbunden sein können. Von daher freue ich mich, Vicky, dass du da bist.
Dankeschön, schön, dass ich hier sein darf.
Yes, magst du dich mal vorstellen? Ich meine, ich habe jetzt gesagt, du bist meine Freundin, aber das reicht ja noch nicht. Wer bist du, was machst du, was treibt dich um?
Genau, also ich bin Victoria Sommerfeld, 35 Jahre alt, Coach für integrative Frauengesundheit und Mama von einer 8 Monate alten Tochter. Und ja, befinde mich halt gerade in Elternzeit und genieße die Zeit mit meiner Kleinen sehr. Und wenn ich nicht gerade in Elternzeit bin, kümmere ich mich wie du gerne auch um Kundinnen und helfe ihnen aus den Hormonproblemen raus.
Yes. Ja, die Kleine, ein zuckersüßes Kind übrigens, Leute, wirklich. Also ich liebe sie sehr. Sie ist immer auch, Vicky wohnt Gott sei Dank als einzige Coachfreundin hier so super nah bei mir, einen Ort weiter und trainiert auch bei uns in der CrossFit-Box und daher habe ich manchmal das Vergnügen, die Kleine dann auch mal ein paar Minuten zu bespaßen und das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles Kind. Das nur mal als kleine Side-Note. Ja, wie ging deine Journey so los? Ich finde es immer super spannend, gerade wenn man coacht, hat man ja durchaus auch irgendwie eine eigene intrinsische Motivation oft. Wie bist du zu dem Thema gekommen, Frauengesundheit, generell Coaching? Was hat dich da so umgetrieben?
Ja, wie du schon sagst, man hat ja immer eine eigene Geschichte dahinter. Bei mir waren es tatsächlich einfach auch total hormonelle Probleme. Ich hatte die Pille mit 18 damals abgesetzt, als ich in die USA geflogen bin für ein Jahr und hatte sie zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 3 Jahre genommen. Und ich habe dann einfach 9 Monate überhaupt gar keine Periode gehabt. Und habe mich dann auch gefragt, was ist jetzt da los? Woher kommt das? Ich meine, das ist jetzt auch schon Jahre her, ne? Das war vor 15 Jahren. Aber ja, diese hormonellen Probleme haben sich dann aber trotzdem immer weiter manifestiert, dass ich Periodenschmerzen hatte, Krämpfe hatte, unregelmäßige Perioden, ne? Lange Zyklen, kurze Zyklen, also da war ein buntes Chaos bei mir. Und ich bin nach dem Jahr in den USA auch zur Frauenärztin gegangen, habe mich untersuchen lassen und das Erste, was die Frauenärztin halt gesagt hat, hier bitte nimm die Pille. Und ja, mit 19 denkt man da halt noch nicht, oder ich war damals noch nicht so weit, dass ich das anzweifeln hätte wollen, was die Frauenärztin mir empfiehlt. Also habe ich halt bunt lustig mehrere Pillenpräparate hintereinander ausprobiert, weil ich keine einzige Pille vertragen habe. Und das dann über 2-3 Jahre danach dann noch. Und dann habe ich gesagt, nee, ich will das jetzt nicht mehr. Und habe die Pille abgesetzt, aber wie gesagt, das Hormonchaos blieb. Verdauungsstörungen hatte ich, dann habe ich Schilddrüsenunterfunktionen bekommen. Dann habe ich auf einmal 10 Kilo zugenommen. Also bei mir war es gesundheitlich nie wirklich so, dass ich gesagt hätte, jo, bei mir ist alles super. Beziehungsweise jetzt im Nachhinein sage ich das. Früher war bei mir alles super und es war halt alles normal, ne? Und ich bin halt trotzdem 7 Tage die Woche arbeiten gegangen, ich bin feiern gegangen, ich habe mir 150 To-Dos auferlegt, nur damit ich immer was zu tun habe und bloß nicht mal entspanne. Ja,
Und ja, richtig, richtig krass. Das ist echt ein Fakt, den du da eben gesagt hast. Mit 18, 19 kann man natürlich noch nicht so krasse Entscheidungen treffen. Das ist der eine Punkt. Aber das finde ich persönlich, Frauenärzte teilweise junge Frauen dann auch von Präparat zu Präparat schicken, weil der Körper schreit ja dann meistens schon und die Symptome von ich vertrage etwas nicht und ich fühle mich, ich merke das, dass ich das nicht vertrage, ist ja meistens schon ein Zeichen des überlasteten Entgiftungssystems und dass da einfach von den Frauenärzten nicht mal irgendwie, finde ich persönlich, aufgeklärt wird, was da eben auch passiert, warum. Dann wird immer nur gesagt, ja, das Präparat ist irgendwie leichter dosiert oder das Präparat hat mehr Gestagen oder, ne, aber was das macht mit dem Körper und was dann wiederum vielleicht auch die Nebenwirkungen sind, das finde ich irgendwie ganz erschreckend und das ist nach wie vor, glaube ich, immer noch ein großes Thema, worüber man vermutlich irgendwie ganz, ganz viele Podcast-Folgen aufnehmen könnte, aber ja, auch wieder erschreckend zu sehen. Das heißt, du hast dann wirklich, bist so in das Hormonchaos reingestellt. Du hast ja gesagt, sehr unregelmäßige Zyklen, mal kurz, mal lang, schmerzende Periode. Wann hast du realisiert, dass das nicht normal ist und dass diese Symptome vielleicht auch Anzeichen sind, dass man ja irgendwas mal verändern sollte? Wie lange hat das gedauert bei dir?
Das hat wirklich sehr lange bei mir gedauert, tatsächlich Jahre. Weil ich das halt immer darauf geschoben habe, ja, ich habe es eigentlich auf gar nichts geschoben. Es war halt einfach eine Tatsache und weil jeder diese Probleme hatte, habe ich mich nicht weiter damit beschäftigt. Aber als ich tatsächlich mit dem Sport angefangen habe, war ich dann doch mehr in diesem Gesundheitsthema auch unterwegs und habe mich informiert. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht sollte ich etwas ändern an meinem Essverhalten. Ich war halt auch so ein richtiger Süßigkeiten-Junkie. Das war so meine Leidenschaft und Kaffee 10 Stück am Tag am liebsten. Und überhaupt nicht schlafen. Ja, und dann habe ich angefangen, mich vegan zu ernähren.
Perfekt.
Alles getan, ne? Ums Hormonchaos richtig zu crashen. Und war dann...
Vielleicht können wir das kurz erklären, weil viele hören jetzt vielleicht den Podcast und denken sich, ja, vegane Ernährung ist doch super gesund. Ich glaube, dass, wenn ihr den Podcast regelmäßig hört, wisst ihr meine Meinung zu veganer Ernährung und zu Hormonproblemen. Aber ich glaube, Vicky, dass du ja auch eine Journey hast und vielleicht kannst du ja auch mal erzählen, wie das sich dann weiterentwickelt hat und wann bei dir auch der Switch kam, weil du gesagt hast, jetzt ja gerade, dass du damit sozusagen dein Hormonchaos eher noch verstärkt hast, aber kannst ja vielleicht mal so deine Journey da auch erzählen, weil ja, es ist, glaube ich, ganz spannend zu hören.
Ja, und zwar, es ist ja ein Thema in der veganen Ernährung auch wirklich ausreichend Proteine aufzunehmen und ich habe das dann halt versucht über Hülsenfrüchte und Hülsenfrüchte enthalten ja auch sehr viele Antinährstoffe und sind auch zum Teil Phytoöstrogene, also pflanzliche, die östrogenwirksam wirken. Und die Antinährstoffe sorgen halt dafür, dass Nährstoffe auch nicht richtig aufgenommen werden. Und dementsprechend habe ich dann noch mehr Nährstoffmängel produziert bei mir. Ich habe richtige Verdauungsbeschwerden gekriegt. Ich hatte immer mehr einen Blähbauch. Und anstatt mich energievoller zu fühlen, ich habe mich die erste Zeit energievoller gefühlt, das ist ja dann auch immer so dieser Effekt, wenn man auf einmal mehr Gemüse isst, mehr Ballaststoffe hat, dann läuft ja auch die Verdauung und alles, ne? Aber auf Dauer, wenn ich halt einfach zu viele Hülsenfrüchte gegessen habe und dann halt auch diese Fleischersatzprodukte, das ist die allerschlimmste Erfindung. Da ist ja so viel an Konservierungsstoffen und sonstigem chemischen Zeug drin, was man ja einfach, wenn man sich die
Zutaten... Ja, es sind eigentlich hochentzündliche Produkte, die da entwickelt wurden. Genau. Und ich glaube, das ist so vielen ist das nicht bewusst, dass das für den Körper zum einen null Nährstoffe enthält und zum anderen gleichzeitig eben noch eine Belastung darstellt und entzündungsfördernd wirkt. Und viele denken, ja, ich ich bin jetzt super, ich bin irgendwie super klar mit mir und bin da ethisch komplett korrekt unterwegs, aber dass sie dann ihren kompletten Körper halt in dem Moment eben eigentlich mit Füßen treten, das wissen leider, glaube ich, ganz viele nach wie vor noch nicht.
Genau. Ich habe die vegane Ernährung halt einfach überhaupt nicht vertragen. Und irgendwann kam dann halt einfach der Zeitpunkt, wo ich halt so starke Periodenschmerzen gekriegt habe, dass ich dann auch zum Teil ohnmächtig wurde und es nur noch in der Badewanne ausgehalten habe. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt kam zufälligerweise, habe ich ja dann bei dir in den Stories gesehen, dass du eine Ausbildung machst. Und dann dachte ich so, hä, für die Ausbildung habe ich mich jetzt auch schon interessiert und habe ich mal nachgefragt. Und dann haben wir quasi gemeinsam damals die Ausbildung gemacht.
Richtig cool. Ja, also Vicky, wer die Folge mit Lexi gehört hat, weiß, dass Vicky und Natalie und Lexi, also wir vier sozusagen, da unseren Ursprung hatten. Und das ist eine coole Verbindung, die immer noch besteht. Aber bei Vicky und mir ist noch ein Special-Effekt dabei. Vicky hat eine Cousine und das ist einer meiner engsten Mädelsfreundeskreis. Es war so witzig. Ich dachte, so Sommerfeld könnte vielleicht auch mit der anderen Sommerfeld was zu tun haben.
Ja,
das war dann echt auch witzig. Also so klein ist manchmal die Welt, liebe Leute.
Genau.
Ja, dann hast du auch angefangen, hast gedacht, boah, hast dich mehr mit den Themen beschäftigt und dann ist bei dir auch schon der Wunsch direkt entstanden, irgendwie zu coachen, was damit zu machen, beruflich auch.
Genau, ja. Ich meine, ich habe diese Ausbildung ja definitiv deswegen gewählt, weil ich gemerkt habe, ich bin ja ursprünglich auch Lehrerin und ich habe einfach gemerkt, dass der Input als Lehrerin mir nicht komplett reicht und ich gerne noch etwas zusätzlich machen würde. Und da kam gerade die Werbung quasi und ja.
Ja, richtig cool. Ja, mega, ne? Und dann geht so alles seinen Weg. Dann die Journey so von die ersten Kundinnen. Ich meine, ist jetzt ja auch schon ein ganz, ganz schönes Momentchen her, dass wir das gemacht haben.
21 haben wir angefangen.
22 habe ich mich schon selbstständig gemacht.
21 haben wir angefangen. Oh, Christine, jetzt ist sie wach.
Ja, jetzt ist die kleine Maus wach. Hol sie doch erstmal, oder? Ja. So, meine Lieben, und so ist das mit einer frisch gebackenen Mami. Wir machen jetzt Podcast zu dritt. Also nicht wundern, wenn die Kleine im Hintergrund sich auch meldet und auch mitsprechen möchte. Es geht ja um Kinderwunsch und Unfruchtbarkeit heute. Perfekt, das ist thematisch genau richtig. von daher, genau, nur für euch als Info, wenn die Kleine auch mal was sagen möchte, dann ja,
sie sagt hab's gerne verstanden. Auch viel. Sorry dafür.
Ja, genau, aber jetzt interessiert mich natürlich dann deine Ausrichtung, die du jetzt hast, das hat sich ja auch durchaus, ich durfte es ja mitverfolgen, entwickelt. Natürlich glaube ich auch durch die eigene Story, aber natürlich dann auch mit der Kleinen. Und man sieht ja durchaus die Tendenz dahingehend, dass immer mehr Menschen Probleme haben, schwanger zu werden, dass das Thema Unfruchtbarkeit groß ist, dass der Pain da unheimlich groß ist, dass die Zahlen in den Kinderwunschkliniken enorm explodieren, gerade seit 2020, absolut, 2019 so. Das ist ein Fakt, der da ist. Und natürlich gibt es verschiedene Faktoren. Ich habe da durchaus auch schon mal eine Story zugemacht. Gleichgeschlechtliche Ehepartner ist ein Stichwort. Aber natürlich auch immer schlechter werdende Spermiogramme und Spermienqualität bei Männern. Aber natürlich auch einfach bei Frauen immer mehr Endometriose, aber natürlich auch andere Dinge. Oder es gibt einfach auch keinen Grund und beziehungsweise keinen medizinischen Grund. Und Paare sind einfach dann ganz, ganz verzweifelt. Und ich glaube, es gibt in meinem einen Workshop, habe ich die Zahl, ich glaube, jedes 10. Paar in Deutschland ist betroffen von einem unerfüllten Kinderwunsch, was ich auch echt eine krasse Zahl finde. Wie kam es, dass du dich dann eher in die Richtung ausgerichtet hast und Ja, genau. Wie hast du dich dahin entwickelt?
Ich habe es selber in meinem Freundeskreis mitgekriegt, die Familienplanung hatten und das bei denen einfach wirklich lang gedauert hat. Also was heißt lang? 6 Monate kann ja durchaus normal sein, ist auch normal, aber ich habe halt einfach gemerkt, dass es die Paare echt gestresst hat, weil sie dann jeden Monat drauf gewartet haben, werde ich jetzt schwanger, bin ich jetzt schwanger, und alles lief irgendwie so zwanghaft ab und die waren einfach nicht mehr so zufrieden und entspannt wie vorher. Und ich habe auch selber in meinem Bekanntenkreis etliche Paare, die über Kinderwunschklinik Nachwuchs bekommen haben. Und wenn ich mich mal mit denen genauer unterhalten habe, wussten viele zum Teil noch nicht mal, dass man sich auf eine Schwangerschaft auch explizit vorbereiten kann. Ne? Also die sind dann halt, okay, wir sind jetzt nach 6 Monaten nicht schwanger geworden, dann gehen wir halt mal zum Arzt. Es war so aber alles in Ordnung. Aber sie sind trotzdem nicht schwanger geworden. Und Prost.
Prost.
Genau, und ich habe halt einfach gesehen, wie das die zermürbt. Und wenn man dann mal so näher nachgefragt hat, ja, wie sieht's denn aus? Weißt du, wann du deinen Eisprung hast? Ne? Ich meine, man ist ja jetzt auch nur 6 Tage im Monat auch fruchtbar. Ne? Und da muss ich natürlich auch dieses Zeitfenster kennen. Und am besten sollte ich auch wissen, an welchen Tagen ich besonders fruchtbar bin oder wo die Wahrscheinlichkeit am größten ist, schwanger zu werden. Und dann haben die halt einfach erzählt, naja, ich hab hier die Flo-App und die Flo-App sagt mir, wann ich quasi Eisprung habe. Bis ich dann habe ich halt einfach mal erklärt, dass das überhaupt nicht aussagekräftig ist, ne? Und absolut. Da fehlt halt einfach super viel Wissen. Zyklus-Tracking ist so ein Begriff, den kennen super viele nicht, ne?
Ja, Zyklus-Tracking und viele denken ja immer wirklich auch noch, dass diese Flo-App, und Leute, denkt bitte mal darüber nach, woher soll diese Flo-App wissen, wann ihr euren Eisprung habt, wenn ihr das Ganze nicht mit Daten füttert? Ja, generell alle Apps, die es da draußen so gibt, man kann den Eisprung, selbst wenn man Zyklus-Tracking macht, ja nicht auf den Tag genau voraussagen, das funktioniert nicht. Und ich sehe das selbst bei mir, die einen super, super regelmäßigen Zyklus hat, dass man Eisprung manchmal dann natürlich, man kann, wie gesagt, nicht exakt sagen, aber zwischen 14 und 17 halt irgendwie immer da alles dabei ist. So. Und viele arbeiten dann mit den Ovulationstests. Und Ovulationstests sind halt am Ende auch zeigen dann an, wenn LH ansteigt, aber das ist dann halt auch, kann ja auch schon wieder zu spät sein dann, um eben Sex zu haben.
Genau,
ne?
Ja.
Ja, richtig, richtig krass. Ich finde das Thema super, super spannend und würde gerne mit dir nochmal so ein bisschen drauf eingehen. Wir haben jetzt ja schon gesagt, was heißt das überhaupt, klar, Zyklus-Tracking erstmal zu machen, erstmal festzustellen, wann bin ich überhaupt fruchtbar. Aber man kann ja natürlich durchaus auch mit dem Lifestyle sehr viel für seine Fruchtbarkeit machen. Was sind da so deine aktuellen Ansatzpunkte? Wie gehst du vor? Was machst du jetzt, wenn jetzt jemand wirklich sagt, ich möchte mich gerne auf eine Schwangerschaft gut vorbereiten? Was sind da so die Steps?
Na, in erster Linie auf jeden Fall machen wir erstmal eine ausführliche Diagnostik. Wir nehmen Blutwerte und also so auch die für eine Schwangerschaft relevanten Blutwerte. Ne? Wir gucken uns die verschiedenen Nährstoffe an, Fettstoffwechsel, Blutzuckerstoffwechsel und Entzündungswerte und so weiter. Ne? Und daraufhin schauen wir, was wir überhaupt erstmal auffüllen müssen. Ne? Weil ich hatte jetzt einige Kundinnen, die sind super schlank und wirken nach außen hin gesund, aber die hatten dann eine Insulinresistenz. Und mit einer Insulinresistenz, das kann man ja sozusagen sagen, ist die Vorstufe von einer Diabetes, da ist halt auch, wenn ich irgendwann mal schwanger sein sollte, das Risiko einfach auch erhöht, eine Schwangerschaftsdiabetes zu kriegen. Und das möchte man natürlich eigentlich auch nicht in seiner Schwangerschaft, ne? Weil dann hast du halt noch mehr Arztbesuche.
Und dann den Pain mit Ernährungsumstellung dann während der Schwangerschaft, genau. Das ist ja auch, durchaus was, was man sich ersparen sollte. Habe ich auch tatsächlich jemanden im Freundesbekanntenkreis. Und das ist echt faszinierend, was der Körper dann, auch wenn man plötzlich Zucker, Weizen und so weiter weglässt, da passiert dann auch tatsächlich einfach super viel, weil wenn man vielleicht davor auch 2, 3, 4, 5 Kilo zu viel hatte, ist es dann so, dass der Körper dann plötzlich anfängt abzunehmen. Und das ist ja mit einem Kind irgendwie dann in der, also wenn man ein Kind austrägt, auch vielleicht erstmal beängstigend, aber ist natürlich erstmal eine normale Reaktion, dass der Körper dann eben auch theoretisch eben auch abnehmen kann, während man schwanger ist, was aber generell ja auch so ein Thema ist, ne, wenn man dann nicht mehr so viel essen kann.
Ja, absolut. Und generell, es macht Sinn, vorab sich gesunde Routinen zu etablieren und zu wissen, was ich gut vertrage, was kann ich essen, weil dann ist es in einer Schwangerschaft auch für einen nicht stressig, sich gesund zu ernähren, ne? Weil in der Schwangerschaft, ich hatte das ja selber, dann hat man Übelkeit, dann ist man auf einmal total müde, dann ist man nicht mehr so belastbar, will aber trotzdem alles so machen wie vorher auch, ne? Und wenn du dann noch deine Ernährung umstellen musst, weil du zum Beispiel Schwangerschaftsdiabetes hast, das ist einfach total der Stress.
Pain.
Ne? Pain. Absoluter Pain. Ja. Und alleine da kann man halt einfach durch schon vorzeitige Ernährungsumstellung super viel positive Veränderungen schaffen auch, ne? Für die Gesundheit und auch für den Darm. Ich meine, in der Geburt gibst du ja quasi dein Mikrobiom, wenn du natürlich gebärst, natürlich auch an das Kind weiter, ne? Und das ist auch eine wichtige Ausgangslage dafür, ob das Kind später mal Allergien bekommt oder nicht.
Also, ach, das wissen viele ganz. Du hast keine, das wissen wir, mein Schatz. Du bist gut vorbereitet worden auf deinen Ankommen.
Ja, echt lang. Also ich habe lange vorbereitet, 2 Jahre, bis ich gedacht habe, ich fühle mich jetzt safe, schwanger zu werden, ja.
Ja, richtig krass. Ja, da können wir gleich auch nochmal drauf eingehen, weil das ist ja auch echt eine coole Journey und eine coole Reise bei dir gewesen. Mhm. Aber klar, Nährstoffe auffüllen, Ernährungsumstellung in der Form, dass wir auch genügend Proteine integrieren, dass wir darmfreundlich uns ernähren, weil der Darm letzten Endes ja auch Hormone wiederum produziert, die dann auch wiederum wichtig sind. Dann hast du das Mikrobiom angesprochen, weil das natürlich dann auch für die Geburt und für die Weitergabe an das Kind wichtig ist. Und jetzt hast du schon Routinen angesprochen und da hapert es ja auch bei ganz, ganz vielen. Gerade am Abend habe ich immer das Gefühl, ich glaube, morgens kriegt noch jeder irgendwie so einen guten Start, habe ich das Gefühl, es immer leichter hinzukriegen bei vielen, als dann ein guter Abgang am Abend für eine gescheite Abendroutine. Viele hängen dann vorm Fernseher und schauen Netflix bis in die Puppen und am besten ohne Blueblocker-Brille, was dann einfach ja auch wiederum einfach den Schlaf irgendwie dann auch negativ beeinflusst. Was sind so deine Erfahrungen, wenn es um Routinen geht? Was veränderst du mit deinen Kundinnen, damit vielleicht an der Start in den Morgen oder auch am Abend das Ganze besser wird?
Na,
oder leichter.
Wie du schon einfach gerade auch gesagt hast, ne, wir schauen dann halt, dass nicht jeden Abend Netflix geguckt wird, sondern dass man auch bewusst abschaltet und den Körper zur Ruhe kommen lässt. Und dieses Beflimmern vom Fernseher nebenbei, das erzeugt ja trotzdem weiterhin Stress für den Körper, ne? Und der arbeitet die ganze Zeit weiter und kann ja in dem Sinne überhaupt nicht in den Entspannungszustand kommen. Und wir schauen, was kann die Person dann halt stattdessen machen, was macht ihr Spaß, welche Möglichkeiten hat sie überhaupt auch bei sich zu Hause, um runterzukommen, ne? Also das wird dann ganz individuell ausgearbeitet. Bei den einen ist es dann zum Beispiel mit Atemübungen am Abend, bei mir waren es ich habe total gerne Brainwaves gehört und habe mich auf die Akupressurmatte gelegt und auch einfach mal gelesen. Oder mal eine schöne Badewanne nehmen, einfach abschalten und dabei einen Podcast hören. Das ist ja noch was anderes. Und wenn man halt wirklich, es gibt ja auch viele, die haben einfach auch eine Tätigkeit, die bis spät abends auch mit dem Computer zu tun hat, ne? Dann kann man halt aber auch schauen, dass man am Computer quasi das Blaulicht runterfährt. Da gibt's ja Apps, genau. Und man dann mit einer Blue-Blocker-Brille arbeitet, ne? Und dann halt auch wirklich schaut, dass man spätestens eine Stunde vor dem Schlafengehen dann auch wirklich kein Blaulicht mehr exponiert, ne?
Ja, ja, Blue-Blocker-Brille am Abend auf jeden Fall auch ein super wichtiges Thema. In dem Moment, wo wir abends Blue-Blocker-Brillen einsetzen, wissen wir ja auch, dass die Qualität des Schlafs durchaus eben auch besser ist, ja, weil eben Melatonin besser produziert werden kann. Und viele denken immer nur an, ja, ich kann gut einschlafen, ich kann vielleicht gut durchschlafen, aber wie lange sind denn dann wirklich die Tiefschlafphasen, die super wichtig sind für die Regeneration, für die Bildung von ja auch neuem Gewebe und so weiter, ne? Also nachts passieren so viele wichtige Vorgänge, die der Körper einfach nur hinbekommt, wenn er eben auch in einer richtigen Länge, ich glaube, man sagt so zwischen 1,5 und 2 Stunden, eben auch in der Tiefschlafphase ist. Und ich glaube, das unterschätzen auch ganz viele.
Absolut. Und auch gerade für die Fruchtbarkeit ist ein ausreichender Schlaf extrem wichtig, ne? Also es ist wirklich alleine, ich glaube, die Eizelle ist sogar die melatoninhaltigste Zelle im Körper. Und das sagt ja alleine schon eigentlich, wie wichtig es ist, dass wir abends ausreichend Melatonin produzieren, ne? Also
was hältst du von Melatonin-Sprays?
Ja, Melatonin-Sprays, ich meine, man kann supplementieren, aber viel wichtiger ist es natürlich auch zu erfahren, warum produziere ich nicht genug selber Melatonin, ne? Und ich finde, man sollte halt immer eher ursachenbasiert an die Sachen rangehen, als eigentlich symptombezogen an die Sachen ranzugehen, ne?
Ja, machen ja eh viel zu viele irgendwie falsch. Und wenn man sich auch mal anschaut, unser Stresshormon Cortisol, das ist sozusagen ja auch als Gegenspieler von Melatonin tätig. Und wenn man das auch weiß und abends zum Beispiel auch nicht gut zur Ruhe findet, dann muss man sich vielleicht auch fragen, ob der Körper halt einfach auch zu viel Cortisol produziert und deswegen auch Melatonin zu niedrig ist. Und wenn wir das dann einfach immer ignorieren, bringt das halt einfach am Ende nicht so viel. Und man kann den Körper, und das habe ich auch echt gelernt, dass man den Körper gerade auf Hormonebene nicht zu irgendwas zwingen kann. Ja, dass man gerade Hormonsubstitutionen, man zwingt den Körper ja dann in irgendeiner Form in eine Situation, die ja aus einem bestimmten Grund, und da können wir gleich auch nochmal drauf eingehen, wenn wir über Unfruchtbarkeit reden, aus einem bestimmten Grund das ja nicht vorsieht gerade.
Ja.
Und das finde ich so krass, dass viele Menschen da versuchen, den Körper so auszutricksen und zu übergehen. Und gerade beim Thema Unfruchtbarkeit, weil was ist Unfruchtbarkeit eigentlich erstmal? Ja, also im Grunde genommen ist der Körper nicht bereit, eine Schwangerschaft auszutragen.
Genau.
Und da gibt es ganz viele Ursachen. Vielleicht können wir da noch mal ein paar aufzählen, was da tatsächlich so in Frage kommt, wenn es jetzt organisch ausgeschlossen ist, dass es irgendein Problem gibt.
Naja, ich sage mal so, der häufigste Grund, warum eine Schwangerschaft nicht klappt, ist halt einfach fehlendes Wissen, ne? Also, dass du A, zu wenig Sex hast beispielsweise oder halt entsprechend kein Zykluswissen hast. Das hatten wir ja vorhin schon. Oder dass du halt einfach auch eine Östrogendominanz hast, ne? Ein hormonelles Ungleichgewicht, dass du dadurch auch einen Progesteronmangel hast, und der ist ja extrem wichtig in der zweiten Zyklushälfte, dass der stabil ist, dass sich da überhaupt die Eizelle richtig einnisten kann, ne? Also
ja, absolut. Also gerade Progesteron, ne, das ist immer und immer wieder ein wichtiger Punkt, den natürlich viele auf dem Schirm haben, und ich kriege auch gerade über Generation Pille immer super viele Nachrichten, auch in die DMs. Unter anderem ist eine der häufigsten Fragen, die jedes Mal in der Fragerunde kommt: Wie kann ich denn mein Progesteron verbessern? Wie kann ich denn Progesteron unterstützen? Das wird so häufig gefragt, weil die Leute dann vielleicht schon das Bewusstsein haben, dass das auch was mit der Einnistung und mit der Schwangerschaft zu tun haben kann, und wissen dann aber nicht so recht, was ist denn, wenn, oder was sind denn die Ursachen von einem Progesteronmangel auch wiederum? Ja, und da sind wir dann, was ist vorhin schon mal gesagt. Sorry, jetzt habe ich dir ins Wort
geredet. Ich habe dir reingeredet, ja. Also Progesteronmangel hast ja entweder, wenn du zu viel Östrogen hast, ne, du kannst ja eine absolute oder eine relative Östrogendominanz haben, oder du hast halt einfach permanent Stress, ne? Oder eine Schilddrüsenunterfunktion kann auch wieder zur Östrogendominanz führen, wodurch du dann auch wieder weniger Progesteron hast, ne? Darunter leiden ja super viele Frauen, die Schilddrüsenunterfunktion haben, dass sie halt einfach auch zu wenig Progesteron bilden in der zweiten Zyklushälfte.
Voll, ja, das sind einfach ganz, ganz wichtige Themen, die man da auf dem Schirm haben muss. Und gerade die Symptome, die wir vorhin auch schon mal genannt haben, starke Periodenschmerzen, unregelmäßige Zyklen, vielleicht dann gerade die Lutealphase, die auch nicht stabil ist, das heißt unter 10 Tage, da sollte man auf jeden Fall dann immer auch schauen und diese Symptome ernst nehmen, wenn man sich eben auch mit dem Kinderwunschthema befasst. Und viele Menschen, glaube ich, gehen vielleicht auch manchmal sehr blauäugig in das Thema Kinderwunsch rein. Und man hört ja auch durchaus immer wieder, das ist irgendwie bei einem Unfall passiert, es war nicht geplant. Da denkt man ja auch irgendwie, man wird sofort schwanger. Aber dann sieht die Realität, wenn man es dann halt wirklich versucht, bei ganz vielen anders aus. Und ich glaube, das ist halt auch manchmal so ein Frustrationspunkt vielleicht, wo dann viele erstmal sich dann überhaupt mit diesen Themen beschäftigen, weil sie denken, es funktioniert jetzt halt einfach so. Ja.
Alleine die Wahrscheinlichkeit, ne, bei einer gesunden Frau, die wirklich einen regelmäßigen Zyklus hat, einfach schwanger zu werden, beträgt bei über 35-Jährigen 15%.
Also. Ja, das ist krass. Das ist krass. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, das durchaus sehr relevant ist und wo es gerade, wenn ich im höheren Alter und sind wir mal ehrlich, ich glaube, dass die Frauen immer älter werden, weil natürlich Karriere und so weiter auch ein Thema ist. Und da kommen wir halt einfach auch, haben wir halt einfach auch irgendwann die biologische Uhr, auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen. Und da muss man einfach dann gerade dann eben gut vorbereiten den Körper und sich Ressourcen aufbauen, körperlich, geistige Ressourcen und dann eben da das Thema nicht ganz blauäugig angehen, weil sonst funktioniert es dann halt noch schlechter, wenn ich dann noch zum falschen Zeitpunkt Sex habe oder wirklich einfach auch einen Progesteronmangel habe, dann ja, dann kann ich mich auf den Kopf stellen, mit den Füßen wackeln, dann werde ich nicht schwanger werden. So.
Also ich würde einfach jeder Frau, die schwanger werden möchte, empfehlen, sich darauf gezielt vorzubereiten, weil ich meine, stell dir mal vor, was hat denn dein Kind für eine Ausgangslage? Der Körper holt sich ja alles aus dir, aus deiner Substanz sozusagen, um das Kind zu bilden. Und wenn du da schon nicht genug aufgefüllt bist an Nährstoffen und ausreichend Proteine hast, dann betreibt er quasi der Körper Raubbau am eigenen Leib. Ne?
Am eigenen Körper, ja.
Und dann braucht man sich auch nicht wundern, dass man nach der Schwangerschaft einfach auch müde ist. Die Geburt ist total anstrengend. Das Stillen braucht enorm viel Kraft, ne? Also alleine, wenn du voll stillst, verbrauchst du ja 500 Kilokalorien mehr, die du dann ja auch irgendwie zu dir nehmen sollst. Und ich merk's ja selber aus eigener Erfahrung, wenn man da nicht vorher gemeal-prepped hat oder jemand da ist, der für dich kocht, kommt's halt auch mit den ganzen hin und her so schnell dazu, dass man mal nicht genug isst. Und dann entsprechend wird der Körper halt auch müde, ne? Und du willst ja auch, für mich wäre es der eigene Anspruch, einfach auch zu sagen, ich will eine fitte Mutti sein, die das gut wegstecken kann und die ja auch ihren Körper genug liebt, um ihm da auch bestmöglich die bestmöglichen Voraussetzungen zu geben, dass er das auch stemmen kann, ne?
Ja, du bist da auf jeden Fall mein absolutes Role Model. Ich bin da ganz, ganz fasziniert von gewesen, wie zum einen, klar, du hattest Schwangerschaftsübelkeit, aber generell, wie deine Schwangerschaft verlaufen ist, wie deine Geburt verlaufen ist, wie es der Kleinen geht. Das war, finde ich, schon auch ein krasses Beispiel dafür, dass man eben sehr viel für sich tun kann. Und du hast jetzt schon mal kurz im Podcast eben gesagt, dass du dich 2 Jahre darauf vorbereitet hast und dich dann gut genug gefühlt hast. Was waren so für dich dann die Stellschrauben? Ich glaube, die Schilddrüse war bei dir auch ein Thema, aber vielleicht kannst du mal so ein bisschen sagen, was konkret in diesen 2 Jahren neben der Ernährungsumstellung etc. Nährstoffe auffüllen, vielleicht für dich so die entscheidenden Faktoren waren, die du dann auch längerfristig umgesetzt hast.
Also was auf jeden Fall, was ich auch lange betrieben habe, ist das Thema Entgiftung. Weil du kannst ja vorstellen, die Giftstoffe, die lagern sich ja im Gewebe auch ab. Und wenn du schwanger bist, gibst du ja quasi auch alles einfach ans Baby weiter, ne? Ich glaube, irgendwann habe ich das mal, ich weiß gar nicht, da gab es mal so ein Video, dass in der Nabelschnur von einem neugeborenen Kind 109 Chemikalien festgestellt wurden. Also alleine da muss man sich ja schon mal fragen, wie kann ich das vermeiden, dass mein Kind vor der Geburt schon mit so viel Chemie in Kontakt kommt, ne? Und da kannst du halt einfach bei dir selber anfangen, indem du zum Beispiel bei mir war es die Kosmetik. Ich habe Kosmetik umgestellt. Ich habe mich nicht mehr geschminkt. Ich habe kein Parfüm drauf gemacht. Ich habe giftige Binde gebunden. Also ich habe ja aktiv dann auch Schwermetalle ausgeleitet und so. Das sollte man halt aber auch nur mit Unterstützung machen, by the way. Weil da auch einiges schief gehen kann natürlich, ne? Aber ich habe halt versucht, so low-tox wie möglich unterwegs zu sein. Und das würde ich einfach auch jeder anderen Frau empfehlen, wenn sie Wunsch hat, schwanger zu werden, da auch anzufangen. Es fängt ja auch schon beim Waschmittel an.
Ne? Ja, das habe ich letztens tatsächlich auch gehört. Ich glaube, es war auch in einem Podcast, dass gesagt wurde, dass die Kinderhaut tatsächlich, es ging auch um Allergie, um die Entwicklung von Allergien. Und dass gerade die Kinderhaut, wenn das sehr raue Stoffe sind, die auf der Kinderhaut liegen und dann eben noch mit entsprechendem Waschmittel gewaschen wurde, dass dann wirklich auch die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass Kinder entsprechende Allergien entwickeln und Unverträglichkeiten, was ich auch echt crazy finde, dass eben wir eigentlich da meiner Meinung nach oder ganz viele da einfach viel, 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 viel zu wenig auch noch wissen und nicht so richtig sich vielleicht auch damit befassen, auch wenn man natürlich immer nur das Beste für sein Kind möchte, aber gerade was eben dieses Thema Low-Tox angeht, ist für die Mutter natürlich wichtig, gerade wenn man auch stillt, ist es ja nach wie vor auch noch wichtig, aber dann natürlich auch weiterführend dann auch für das Kind und die Entwicklung im Leben dann, ne?
Ja, absolut. Ich meine, du kannst ja auch so viel dafür tun, dass dein Kind keine Allergien bekommt, ne? Also man kann sich dementsprechend ja auch schon vorbereiten, indem du selber deinen Darm heilst, ne? Hast du vorher vielleicht auch viele Pilzinfektionen? Das ist ja auch ein Darmthema, ne? Das kannst du alles vorher mit der gezielten Umstellung ja in den Griff bekommen. Und wie gesagt, wir hatten ja vorhin das Thema, bei der Geburt gibt man ja das Mikrobiom weiter, aber du gibst das Mikrobiom ja dann auch über die Muttermilch zusätzlich weiter. Das entwickelt sich ja dann auch quasi über das Stillen. Du kannst schauen, dass du so lang wie möglich einfach auch dein Kind stillst, ne? Und du kannst halt auch in der Schwangerschaft schauen, dass du ein gutes Stressmanagement hast, weil auch das, wenn du chronisch gestresst bist in der Schwangerschaft, gibst du quasi den Stress ja auch an dein Kind weiter und das kindliche Nervensystem, das ist ja noch gar nicht entwickelt, ne? Und dann wundern sich manche Leute, warum habe ich jetzt so ein Schreibaby? Ja, das kann genau halt solche Gründe haben. Du gibst ja auch deine Themen ans Kind einfach weiter, ne? Wenn du die vorher nicht bearbeitet hast. Das ist halt total krass. Und deswegen hat es bei mir auch so lange gedauert, weil ich genug Themen hatte, die ich erstmal angehen musste, wollte.
Ja, richtig gut. Also, wie gesagt, absolutes Vorbild, was das angeht, weil du da auch so diszipliniert drauf zugearbeitet hast und man jetzt ja einfach auch an der Kleinen sieht, dass sich das echt auch auszahlt. Ne? Die ist, Also klar, sie kriegt jetzt gerade Zähne.
Vier
und
Stück auf einmal.
Man hat Phasen, die anstrengend sind und so, aber generell ist sie ja echt einfach. Elisabeth, ich erzähle gerade, dass du ein Sonnenschein bist. Mäuschen.
Ja.
Jetzt dann, weil ich deine Geburt ja auch schon so vorgehoben habe und vielleicht ja auch für die ein oder andere interessant ist. Magst du uns da nochmal mitnehmen, was so deine Steps waren, auch um dich darauf gut vorzubereiten? Und dann, ja, vielleicht kannst du uns da, ich weiß nicht, wie viel du teilen möchtest, aber vielleicht gibt es ja da auch nochmal Punkte.
Ja, also auch da, ich habe von meinen Freunden nur Horror-Geburtsstories gehört und habe gedacht, ach du Schande, so eine Geburt möchte ich niemals in meinem Leben haben. Sowas wie 39 Stunden Wehen und so. Und ich habe mich dann tatsächlich damit beschäftigt, wie läuft denn überhaupt eine Geburt ab? Welche Hormone sind bei einer Geburt wichtig? Was ist wichtig bei einer Geburt, dass dann auch wirklich Wehen entstehen und Wehen auch bleiben und nicht weggehen? Und häufig ist es ja so, die Frau hat zu Hause regelmäßig Wehen, dann fahren sie ins Krankenhaus durch das helle Licht von Straßenverkehr, der Stress, oh Gott, wir fahren jetzt ins Krankenhaus, hören die Wehen auf einmal wieder auf und dann wird im Krankenhaus nachgemessen, ja irgendwie, hier ist jetzt nichts los, ne? Oder auch durch das grelle Krankenhauslicht. Und mein Tipp ist da halt einfach, sich wirklich mit dem Thema Geburt richtig auseinanderzusetzen und sich zu informieren. Was ist wichtig bei einer Geburt? Wie kann ich meine Geburt, wenn ich im Krankenhaus bin, trotzdem selbst bestimmen? Es wird ja so viel im Krankenhaus einfach durchgeführt, was vielleicht gegen deinen Willen auch ist, aber du hast dir halt vorher darüber keine Gedanken gemacht. Und ich habe halt einen ganz genauen Geburtsplan geschrieben, was ich machen möchte, was ich nicht machen möchte, dass ich überall informiert werden möchte. Und habe dann dadurch halt auch meine Geburt, obwohl ich im Krankenhaus war, komplett selbst gesteuert. Ich hatte einfach nur eine Stunde Betreuung bei meiner Geburt, ne? Den Rest war ich war zu Hause und bin dann.
Ihr müsst euch vorstellen, wir haben ja natürlich täglich geschrieben und Vicky schrieb dann so, ich fahre jetzt ins Krankenhaus. Und irgendwie, ich glaube, 2 Stunden später hast du oder 3 Stunden später hast du uns schon wieder geschrieben. Die Kleine ist da.
Ja, ich habe halt möglichst lange versucht, zu Hause zu bleiben und die Wehen auszuhalten, also richtig gut zu veratmen, dass man halt wirklich in diesen Trance-Zustand kommt, kann man schon so nennen, ne? Dass eine Wehe kommt und dann geht sie wieder und man atmet sich dann da so richtig rein und das war schon ein schöner Prozess. Also ich fand meine Geburt wirklich toll und möchte auch die Frauen einfach ermutigen, sich mit dem Thema mehr in positiver Richtung zu befassen. Ich habe auch nur positive Geburtsberichte gelesen und angeschaut und mir selber quasi Affirmationen aufgesprochen, dass ich eine Geburt hinkriege, so wie ich das möchte. Und so war es auch.
Ja. Ja. Ja, und damit ihr noch auch die weiteren Side-Stories kennt, am nächsten Tag, 24 Stunden später, hat sie gesagt, wir gehen jetzt nach Hause. So war das. Und ich kannte das einfach gar nicht so von, also klar, ich habe jetzt auch noch nicht wahnsinnig viele Freundinnen, die irgendwie ein Baby haben, aber ich habe auch tatsächlich schon viele schlechtere Stories und schlimmere Stories gehört. Und es war dann so richtig so, wow, das war eine krasse Leistung irgendwie auch. Und ja, der Körper hat da so, also du bist mental natürlich einfach auch so stark und wusstest genau, was möchtest du nicht, aber hast dich darauf vorbereitet. Aber trotzdem war echt cool, auch als Freundin mitzuerleben. Ja, Vicky, wenn jetzt hier eine Frau dabei ist, die sagt, ich habe den Kinderwunsch in Planung, wie kann man dich erreichen? Nimmst du überhaupt im Moment Kundinnen an? Magst du noch mal was teilen dazu?
Ja, also ich Man kann mich erreichen unter victoria.sommerfeld bei Instagram. Das kann man ja auch verlinken. Und ansonsten, ja, ich nehme auch Kundinnen an, dann ab Januar wieder. Ich genieße jetzt noch die Zeit mit meiner Kleinen und ab Januar nehme ich dann auch wieder Kundinnen auf. Dann cool. Haben wir das hier auch mit der Kinderbetreuung ein bisschen besser im Griff.
Ja, das heißt aber, wenn jetzt ihr wirklich das irgendwie im nächsten Jahr vorhabt, könnt ihr euch natürlich gerne bei Vicky auch schon melden und euch vielleicht dann auf die Warteliste setzen lassen, dass ihr dann auch einen Spot bekommt im Januar, wenn sie da wieder Kapazität für euch hat. Von daher, ich kann es euch nur wärmstens empfehlen und ja, ich glaube, dass wir jetzt hier schon einiges an Mehrwert geteilt haben und ich freue mich natürlich über Feedback wie immer zur Folge. Ihr könnt natürlich den Podcast auch gerne mit 5 Sternen natürlich bitte bewerten und ansonsten, ja, hören wir uns nächste Woche schon wieder und Vicky, wir sehen uns sowieso morgen.
Stimmt, wir sehen uns morgen.
Also,
danke dir,
ihr Lieben. Ciao, danke Vicky.
Danke euch.